Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Hunko, vielen Dank, dass Sie auch in der eng getakteten Sitzungswoche die Zeit gefunden haben für ein Gespräch mit uns über Ihre Venezuela-Reise. Sie waren vom 16. bis zum 27. April in Venezuela, haben dort eine ganze Bandbreite an Vertretern, Zivilgesellschaft, Opposition, amtierende Regierungsmitglieder getroffen. Wenige Tage nach Ihrem Abflug kam es zu dem versuchten Putschversuch durch den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido, mit dem Sie sich ja auch getroffen hatten. Wie haben Sie ihn wahrgenommen in dem Gespräch, das Sie geführt haben?
Also dieses Treffen, das war ja am Rande eigentlich einer Parlamentssitzung. Ich habe zusammen mit dem Rest der deutschen Botschaft, die noch in Caracas ist, an diesem Tag verschiedene Oppositionstermine gehabt. Es gab eine Parlamentssitzung und als ich dann in dem Parlamentsgebäude war, im Innenhof, habe ich dann auch Juan Guaido dort gesehen und dann auch die Botschaftsvertreterin gebeten, den Kontakt herzustellen. Er kam dann auch und wir hatten vielleicht 10 Minuten Gespräch über die Situation. Das Grundproblem ist, dass der radikale Teil der Opposition, den auch Guaido repräsentiert, im Augenblick Verhandlungen als Taktik ansieht, für die Regierung Maduro Zeit zu gewinnen. Das heißt, sie setzen eher auf einen schnellen Sturz der Regierung. Das war ja dann auch am 30. April der Fall und das war schon spürbar. Aber er hat das natürlich nicht so gesagt. Das war jetzt relativ eigentlich wenig aussagekräftig, die Aussagen. Ich habe betont, dass aus meiner Sicht es nur eine dialogische Lösung geben kann, eine friedliche Lösung. Aber wir sind dann auch nicht wirklich in die Tiefe gegangen.
Hat er darauf irgendwas erwidert, auf diesen Vorschlag?
Er hat genickt. Er hat halt genickt. Klar, nach außen wird sowas dann wahrscheinlich auch eher dargestellt. Aber es ist insgesamt doch offensichtlich gewesen, dass doch ein Teil, der radikalere Teil der Opposition eben auf eine Eskalation setzt, auf einen schnellen Sturz, auch auf sozusagen Verschärfung der Sanktionen, auf militärische Interventionen, weil natürlich das Problem auch für Guaido ist, dass es nicht die ausreichende Basis in Venezuela selbst gibt, um jetzt sozusagen durch gigantische Massendemonstrationen Maduro zum Rücktritt zu zwingen. Deswegen setzt er auch auf Außen und durchaus auch auf gewaltbereite Szenarien.
Haben Sie auch Oppositionelle treffen können, die sich eher für eine dialogbasierte Lösung ausgesprochen haben?
Ja, also es
also
ist
expliziter
schon,
als
ja,
Guaido?
Also ich hab ja alle Vertreter der Oppositionsparteien getroffen, also alle Oppositionsparteien, das sind im Kern 4. Da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen der Lage, nicht nach außen, aber nach innen schon, also auch mir gegenüber haben sie das gesagt, zum Beispiel die lange Zeit führende Oppositionspartei Acción Democrática mit Edgar Zambrano beispielsweise, die haben mir gesagt, dass sie strikt gegen Wirtschaftssanktionen und Militärdrohungen sind, dass sie das aber auch nicht so nach außen darstellen können. Edgar Zambrano war ja dann auch am Flughafen, als Guaido diesen Putschversuch am 30. April versucht hat. Aber das war auch wiederum eine Einzelaktion von Guaido. Das war nicht breit in der Opposition abgestimmt. Und andere, wie etwa die Avanza Progressista, also die auch bei den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr im Mai angetreten ist mit Henry Falcón, die gewissermaßen den linken Flügel der Opposition darstellen, die haben auch signalisiert, dass sie eine ganz andere Auffassung haben als jetzt Guaido und die hier vor allen Dingen präsentierten Vertreter der Opposition. Also da, das ist zum Beispiel eine Kraft, die sicherlich viel stärker am Dialog und an einer friedlichen Lösung orientiert ist.
Und wie erklären Sie sich in diesem Zusammenhang, dass die Bundesregierung gerade diesen radikalsten Teil der venezolanischen Opposition unterstützt? Acción Democrática wäre ja sogar fast eine Partnerpartei der Sozialdemokraten hier.
Genau. Also es ist schon richtig krass, was die Bundesregierung macht, was der Außenminister macht. Es ist eine extrem eskalative Situation oder eine Rolle, die die Bundesregierung eingenommen hat, mit der Anerkennung von Guaido, mit diesem Ultimatum damals. Auch jetzt, wo der Außenminister Maas wenige Tage nach mir in den Nachbarländern Venezuelas war, in Kolumbien, in Brasilien. Dort trifft er sich dann mit den radikalsten Teilen der Opposition, fordert neue Sanktionen, aber sucht weder den Kontakt zu der gemäßigten Opposition noch gar zur Regierung. Ich hätte es gut gefunden, wenn Heiko Maas auch nach Venezuela gefahren wäre. Es war seit über 20 Jahren kein deutscher Minister in diesem Land und sich selbst ein Bild der Lage gemacht hätte und mit den verschiedenen Fraktionen dort gesprochen hätte. Heiko Maas spielt leider eine ganz verheerende Rolle und ich fordere, dass diese Anerkennungspolitik von Guaido an der Seite der USA, dass die zurückgenommen wird.
So in der gesamten Rundschau all Ihrer Gespräche, die Sie geführt hatten, sehen Sie tatsächlich noch eine Basis für eine dialogbasierte Lösung in Venezuela?
Also es waren ja rund 30 Gespräche, die ich geführt habe mit Regierung, mit Opposition, mit humanitären Organisationen, mit der Kirche sogar, mit dem Kardinal dort, mit sozialen Basisorganisationen, mit kritischen Chavisten, Ex-Ministern und so weiter. Es ist doppeldeutig. Auf der einen Seite weiß jeder, es kann nur eine dialogische Lösung geben. Die Gesellschaft ist ja auch schon seit Jahren so polarisiert, dass sozusagen eigentlich am Ende irgendwelche Verhandlungen, irgendwelche gemeinsamen Verfahrensregeln stehen müssen, wie mit der Situation umzugehen ist. Da gibt es verschiedene Modelle, auch sehr ernsthafte Modelle. Einer ist Victor Alvarez beispielsweise, ein Ex-Minister, der hat verschiedene Vorstellungen, andere Vorstellungen. Ist diese Plataforma für eine Verteidigung der Verfassung. Da gibt es also verschiedene Modelle, wie man auch die gespaltenen Gewalten, Parlament, konstituierende Versammlung, zwei Präsidenten sozusagen, Anführungszeichen, Gerichtshöfe und so weiter, wie man sozusagen einen demokratischen Weg finden kann, um das wieder zusammenzuführen. Leider ist aber die Lage international so, ist meine Einschätzung, dass das Interesse nicht sehr groß ist daran, auch von der Bundesregierung, das muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen die USA eben auf einen Regime-Change, einen gewaltsamen Regime-Change, auch möglicherweise mit militärischen Mitteln, hinarbeitet, weil Venezuela nicht nur das größte Ölland der Welt ist, sondern auch im Arco Minero im Süden ganz umfangreiche Rohstofffunde, auch Gold und andere hat und da möchte man Zugriff haben. Das ist das Kernproblem.
Diese, die wir ja schon besprochene, von uns schon besprochene direkte Parteinahme der Bundesregierung für Guaido, war das in irgendeiner Form auch Teil der Gespräche, die Sie geführt hatten, beispielsweise mit dem Außenministerium oder mit Maduro? Also wie ist da die Wahrnehmung Deutschlands, falls das ein Thema war?
Ja, doch. Also natürlich Maduro hat sehr stark die Rolle der USA und insbesondere auch die von Trump und der engeren Regierung in den USA kritisiert und dargestellt. Deutschland spielte da jetzt nicht so eine Rolle, aber beim Außenminister Arreaza schon, weil natürlich Arreaza auch den deutschen Botschafter Herrn Kriener ausgewiesen hat, bei dieser Ausweisung auch verwiesen hat auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes hier des Bundestages, der ja auch diese Anerkennungspolitik von Guaido als naheliegenderweise völkerrechtswidrig darstellt. Mit Arreaza habe ich schon darüber gesprochen und ich habe ihm auch gesagt, dass wir sehr scharf die Rolle der Bundesregierung kritisieren, dass wir auch dafür kämpfen, dass es hier eine Kurskorrektur gibt, dass ich mir trotzdem wünsche, dass die diplomatischen Beziehungen wieder voll hergestellt werden. Und das hat er auch sehr positiv aufgenommen. Und von deutscher Seite gibt es jetzt die Bemühungen, den deutschen Botschafter wieder zurückzukriegen. Und da muss man mal schauen, wie die Gespräche laufen. Es gibt so eine Möglichkeit, das vielleicht wieder in die Gänge zu bringen, weil es gibt seit langem einen großen Stein, der hier im Berliner Tiergarten steht, der Cuecca-Stein, den Venezuela schon lange zurückfordert, der vor 20 Jahren unrechtmäßig aus dem Nationalpark entnommen wurde. Es kann sein, dass das vielleicht Gegenstand von solchen Gesprächen wird und dass man zumindest eine Geste des guten Willens von deutscher Seite an den Tag legt. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich gewollt ist, weil bis jetzt eben die Rolle der Bundesregierung ausgesprochen scharf ist in dieser Frage, scharf an Seiten der USA, anders auch als zum Beispiel die EU als Ganzes, die sich sehr viel zurückhaltender auch geäußert hat, auch jetzt während des Putsches. Und ich denke, dass die Bundesregierung hier zu einer zurückhaltenderen und neutraleren Position zurückfinden sollte.
Wenn wir gerade von der Bundesregierung sprechen, die Bundesregierung hat ja auch, ich glaube, es waren 5 Millionen Budget zur Verfügung gestellt für die humanitäre Krise in Venezuela, allerdings konditioniert und sagt, noch kann die nicht ausgezahlt werden, weil es keine neutralen Verteilungsstrukturen gibt, war eins der Argumente. Sie haben sich jetzt in Venezuela ja auch, soweit mir bekannt, mit einem Vertreter der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation und des Internationalen Roten Kreuzes getroffen. Wie war deren Einschätzung der humanitären Lage?
Also das eine ist die Einschätzung der humanitären Situation. Das ist, ich würde sagen, die Situation ist ernst, aber sie ist nicht so dramatisch, wie sie hier in den Mainstream-Medien dargestellt wird. Aber es gibt natürlich Probleme, die durch die Wirtschaftssanktionen auch massiv verschärft werden. Und deswegen ist es schon notwendig, auch solche Hilfsorganisationen zu unterstützen, wenn sie neutral sind. Und das ist das Rote Kreuz und auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation. Beide haben mir, und ich habe mehrfach nachgefragt, sehr deutlich gesagt, sie sind keinerlei Beschränkungen in ihrer Arbeit durch die Regierung ausgesetzt. Also die Darstellung, die die Bundesregierung mir auf meine Anfragen hier auch immer wieder gibt, dass neutrale Hilfe nicht möglich ist, ist definitiv falsch. Ich habe genau gezielt deswegen immer wieder nachgefragt. Dann wird zum Beispiel behauptet von der Bundesregierung, humanitäre Organisationen seien von den Kollektivos, das sind so Basisstrukturen, Basismilizen, bedroht. Die Vertreterin vom Roten Kreuz sagte mir, die Kollektivos sind unser Schutz bei der Arbeit. Also es ist wirklich skandalös, auf der einen Seite 5 Millionen Euro in den Raum zu stellen und dann zu sagen, naja, das können wir aber nicht auszahlen, weil es gibt keine neutralen Organisationen. Und wenn man dann die neutralen Organisationen fragt, sagen sie, wir bräuchten eigentlich das Geld und wir können hier wirklich sozusagen gemäß unserer Statuten neutral arbeiten. Ich finde, die Bundesregierung sollte diese 5 Millionen zur Verfügung zu stellen, dem Roten Kreuz, der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation. Die brauchen es dringend.
Und wie erklären Sie das Motiv der Bundesregierung, dass diese Gelder noch zurückgehalten werden?
Das Motiv ist ganz offensichtlich. Es wird gesagt, die Gesamtbedingungen sind eben nicht da. Und das heißt, dass die Bundesregierung offenbar auf eine Situation des Sturzes wartet der Regierung und dann praktisch die 5 Millionen aktivieren will und dann sagen, jetzt sind die Bedingungen so da für humanitäre Hilfe. Also sie koppelt letztlich diese Gelder auch an ein Regime-Change-Konzept und das hat aber auch dann mit neutraler humanitärer Hilfe nichts zu tun.
Dann vielleicht nochmal zurückkommen auf die Lage direkt in Venezuela. 11 Tage ist jetzt auch nicht so viel, aber man ermöglicht ja trotzdem einen ersten Einblick. Wie haben Sie denn ganz individuell die gesellschaftliche, humanitäre Lage in Venezuela erfasst, zumindest in den Gebieten, in denen Sie präsent waren?
Ich war im Hotel in der Stadtmitte in Caracas, also das ist eher noch so ein, wo die einfacheren Leute wohnen. Ich wurde sehr davor gewarnt, dort mich niederzulassen sozusagen, sondern ich sollte lieber nach Osten, Caracas, wo die Mittelschicht wohnt, nach Altamira oder so. Ich war dann trotzdem im Zentrum. Und wenn man da durch die Straßen geht, hat man jetzt nicht den Eindruck einer humanitären Krise. Die Lebensmittelgeschäfte sind gut bestückt. Auch auf den Straßen wird Obst verkauft, Stände gibt es dort. Man sieht vereinzelt jemanden, der vielleicht im Müll wühlt. Das ist neu, sagt mir meine Begleiterin, die gedolmetscht hat und seit vielen Jahren da auch politisch aktiv ist. Das hat es vor 2-3 Jahren nicht gegeben. Aber es ist nicht so, dass die Menschen auf den Straßen sitzen und hungern. Dass wir eine Situation haben wie zum Beispiel im Jemen jetzt. Das ist tatsächlich eine humanitäre Tragödie auch und Katastrophe. So ist die Lage in Venezuela definitiv nicht. Allerdings gibt es natürlich große Probleme. Es breiten sich in bestimmten Regionen auch neue Krankheiten durch die Mangelwirtschaft jetzt im Gesundheitssystem aus, zum Beispiel Masern und Malaria auch in einzelnen Gebieten. Also es muss was getan werden, aber es ist jetzt nicht so, dass das praktisch eine völlig dramatische Lage ist. Das Problem dabei ist, und deswegen hält sich die Regierung auch zurück in Maduro, in Venezuela, dass man vermeiden möchte, eine Begrifflichkeit, die eine Militärintervention legitimieren. Weil es gibt dieses Konzept, nennt sich Responsibility to Protect in der UNO. Die sagen halt, wenn die Lage so und so schlimm ist, dann gibt es eine Legitimation zur Militärintervention in das Land. Und das ist wiederum die Strategie der USA. Und deshalb ist sozusagen diese Frage der Definition der humanitären Lage dort so politisiert, weil die Regierung Maduro möchte halt alles tun, um eine Militärintervention zu verhindern.
Apropos Militärintervention, nach dem gescheiterten Putsch war eine Argumentationslinie ja aus dem Weißen Haus, in dem Pentagon, das ist nur daran gescheitert, weil die Russen und die Kubaner interveniert hätten, das Flugzeug stand schon bereit, um Maduro nach Havanna zu bringen. Insbesondere diese Referenz auf die Rolle Russlands, gab es in der Hinsicht irgendwelche Anspielungen oder Sachen, die sich Ihnen erschlossen haben bei Ihrem Besuch in Venezuela, was die russische Präsenz angeht?
Also ich habe jetzt keine russische Präsenz wahrgenommen. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass es da ein paar Berater gibt. Russland hat ja auch Interessen, einmal direkt ökonomisch in Venezuela. Und ich glaube, Russland hat auch ein Interesse, dass nicht schon wieder ein neuer Regime-Change-Krieg geführt wird und dann vielleicht heute Venezuela, morgen Kuba, übermorgen Iran und dann irgendwann Russland, sondern dass diese Putsch-Strategie gestoppt wird. Ich finde das auch völlig, völlig legitim. Aber es ist nicht so, dass man da von einer wahrnehmbar starken Präsenz oder so ausgehen kann. Und ich halte diese Gerüchte, dass Maduro das Flugzeug schon bereitsteht. Ich meine, gut, ein Präsident hat immer ein Flugzeug am Flughafen bereitstehen. Ja, das ist ganz normal. Aber ich halte das für Fake News oder Kriegspropaganda, so wie auch während des Putschversuches viele Fake News verbreitet wurden. Zunächst dass der Flughafen eingenommen wurde von Guaido. Oder dann kam die Meldung, dass angeblich alle sozialen Medien in Venezuela von chinesischen Experten gesperrt worden seien. Ich war permanent in Kontakt mit Menschen, das war alles falsch und ich ordne das auch in diese Kategorie ein. Also klar, es gibt russische Interessen. Es gibt auch, Maduro hat mir gesagt, dass beim Gespräch über die internationale Lage, dass er die Rolle Russlands als sehr hilfreich ansieht. Und hat Russland an erster Stelle genannt, dann auch China, auch Indien zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass praktisch russisches Militär in Venezuela praktisch steht und einen Einmarsch verhindert. Es wird vielleicht einige Berater geben und Spezialisten, aber ich denke mal, das war's.
Jetzt vielleicht nochmal einen Bogen zurück zu Ihren Gesprächen. Sie hatten vorhin auch erwähnt, dass Sie mit kritischen Chavisten oder so, sagst du mal, der eher links verorteten Opposition gesprochen haben. Ich habe Carolus Wimmer war, glaube ich, auch dabei, wenn ich das richtig auf Ihrer Liste gesehen habe. Worauf konzentriert sich denn die Kritik an Maduro und seiner Regierung von links, falls man das so zusammenfassen kann?
Na, da gibt es schon eine ganze Reihe. Also es gibt schon Kritik an Tendenzen zu autoritären Regierungsformen. Etwa auch die Frage, wie nach diesen verlorenen Parlamentswahlen 2015 damit umgegangen wurde. Es gibt natürlich Kritik an der zweifellos großen Korruption. Und insbesondere, ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, gibt es Kritik an dem Umgang mit den Bodenschätzen im Arco Mineiro, weil die Regierung jetzt, oder man weiß ja gar nicht genau, wer dann das kontrolliert, oder Teile des Militärs, Lizenzen vergeben zur Ausbeutung dieser Rohstoffe in dieser wunderbaren Naturlandschaft, ich war ja auch dann da unten, an internationale Firmen unter Umgehung demokratisch öffentlicher Strukturen, sicherlich um irgendwie jetzt auch Geld zu generieren, um mit der Situation fertig zu werden. Aber aus linker Sicht ist das natürlich katastrophal. Und das ist einer der zentralen Punkte, dass sozusagen dieser Rohstoffgürtel, dass der halt, wenn man so will, privatisiert wird. Das ist einer der zentralen Kritikpunkte. Da ist übrigens die Opposition auch völlig einverstanden damit. Vielleicht wollen die ja andere Firmen haben. Aber also die rechte Opposition meine ich jetzt, um Guaido. Es gibt auch Auseinandersetzungen um Betriebe, wo Betriebe auch privatisiert werden, auch von der Regierung, und sich dann Beschäftigte dagegen wehren. Da gab es so eine Auseinandersetzung im Staat Portuguesa, im Nordwesten von Venezuela, wo dann die Arbeiter im Gefängnis waren, die sind jetzt wieder freigelassen worden. Und solche Punkte, das sind sozusagen linke Kritikpunkte. Und generell kann man das zusammenfassen unter die Kritik, dass die Regierung keine Konzepte hat, um aus der Abhängigkeit vom extraktivistischen Wirtschaftsmodell, also aus der Abhängigkeit vom Öl und von Rohstoffen herauszukommen.
Jetzt noch mal so ein bisschen auf die Perzeption hier in Deutschland von Ihrer Reise. Auch hier in dem Interview haben Sie ja auch dargelegt, was für eine Bandbreite an Gesprächspartnern Sie hatten. Nichtsdestotrotz kam nach Ihrer Rückkehr oder schon während Ihres Aufenthalts ein veritabler Shitstorm, sowohl von politischen so Kollegen aus dem Bundestag als auch aus dem medialen Mainstream über Sie. Wie erklären Sie sich diese enorme Wut, als fielen ja Begriffe wie peinlich, unverantwortlich, und das ja doch im Wissen, wie groß eigentlich Ihre Gesprächspalette war. Also woher diese Wut, dass ein Gespräch, ein Dialogversuch in Venezuela mit verschiedensten Kräften, dass dies zu sondern es verbalen Eskalationen Ihnen
ja,
gegenüber geführt hat.
Ja, das zeigt halt, dass ich wohl was richtig gemacht habe. Also ich habe das eher positiv wahrgenommen. Es gab eine riesige Aufregung. Das war dann erst 3 Tage nach dem Gespräch mit Maduro, wo das hier in Deutschland sozusagen hochgegangen ist. Das Problem ist, wenn man davon ausgeht, dass es eine Regime-Change-Strategie gibt, dann beinhaltet die nicht nur die Propaganda und Drohungen gegenüber der Situation in dem Land, sondern man versucht auch, dieses Land als No-Go-Area zu etablieren. Es sollen keine kritischen Journalisten, es sollen keine Abgeordneten dorthin fahren und sich da ein eigenes Bild zu machen, weil man ja dann sozusagen, man unterläuft ja praktisch die Strategie und die Linie, die auch leider auch die Bundesregierung hier fährt. Und das habe ich ja ein bisschen durchkreuzt und auch durch das Treffen dann mit Maduro, das war ja dann auch, wie das protokollarisch bei so Präsidententreffen ist, dann steht dann halt die Deutschlandfahne da und die Venezuela-Fahne. Und dass diese Bilder haben natürlich Leute provoziert, die auf einen Regime-Change hinarbeiten. Dann kam hinzu, dass wenige Tage später der Außenminister dorthin gefahren ist und eine ganz andere Linie vertreten hat, und das kontrastiert das auch noch. Also ich habe es ein bisschen in die Außenpolitik da der Bundesrepublik, wenn man so will, eingegriffen. Und das hat natürlich etliche gestört. Ich will aber sagen, ich bin sehr froh, dass die Linke geschlossen hinter mir steht. Die Journalisten haben hier auch versucht, Distanzierungen hinzukriegen, haben diverse Leute angerufen, aber es gab keine Distanzierung.
Herr Hunko, ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.